herzlich willkommen heute. Weihnachten steht vor der Tür. Und wir wollen deswegen auch Podcast-Folgen zum Thema Weihnachten machen. Weihnachten und der Sinn des Lebens. Und wir haben einen speziellen Gast da, nämlich Christian Benzel aus Österreich. Ist uns heute zugeschaltet und der hat sich schon intensiv mit verschiedenen Fragen rund um die Weihnachtsgeschichte beschäftigt. Christian, herzlich willkommen und du bist sogar Dr. Christian Benzel. Herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst, heute Rede und Antwort zu stehen rund um Weihnachten.
Ja, hallo Alexander. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, und da muss ich auch gleich noch mit etwas anfangen. Unser Podcast heißt ja Begründet Glauben Podcast. Den gibt's jetzt seit 5 Jahren und unsere Webseite gibt's seit 2017. Aber tatsächlich haben wir festgestellt, deine gibt's ja schon viel länger. Wann gibt's deine Webseite? Begründetglauben.at. AT wie Austria, Österreich.
Genau, Begründetglauben.at, das gibt's seit 2009 oder 10. Also ich glaube seit 2010. Also wir waren auf jeden Fall, ich war früher dran und du hast mich ja damals gefragt, ob ich was dagegen habe, dass ihr den Namen auch verwendet. Das habe ich super gefunden, dass du mich da extra fragst. Manche andere tun das nicht, aber da habe ich natürlich nichts dagegen gehabt und das finde ich super, weil für mich ist das ein toller Ausdruck davon, dass der christliche Glaube begründet sein kann und sein sollte.
Ja, das hat uns total gefreut und wir hoffen, dass durch falsche Klicks auch immer wieder Leute von uns zu dir kommen und umgekehrt von dir zu uns.
Ja, das passiert und ganz oft. Also ich muss immer dazu sagen, wenn du das von mir sehen willst, musst du Österreich und wenn du mich dann nicht siehst, dann bist du bei meinen Freunden in Deutschland gelandet, aber die sind auch voll super und es ist viel besser, was die machen und viel umfangreicher. Also ist kein Problem, wenn die Leute mal dahin oder dahin kommen.
Okay. Also auf jeden Fall, ab heute wird sich das ändern, denke ich mal. Ganz viele werden auch auf deinen Kanal gucken. Vielleicht kannst du noch kurz was zu dir sagen als Person. Was hast du studiert? Was waren wichtige Stationen in deinem Leben? Welchen Doktor hast du?
Also ich stamme ursprünglich aus einem kleinen Tiroler Bergdorf und dann bin ich nach Innsbruck gegangen, um dort Philosophie und Linguistik zu studieren. Ich habe dort auch meinen Doktor gemacht in Linguistik und Philosophie. Das war so eine interdisziplinäre Arbeit über Wahrheit und Argumentation. Dort habe ich meine Frau kennengelernt. Wir sind verheiratet, wir haben 4 Kinder. Mittlerweile leben wir in Oberösterreich, also im flachen, langweiligen Teil von Österreich, wo aber alles andere passiert, wo viel los ist trotzdem.
Also langweilig ist bei euch nicht. Ich war ja schon mal zu Besuch bei euch.
Ja, nein, es ist landschaftlich, es ist nicht so aufregend, wie wenn man auf 1300 Meter Höhe lebt,
wo ich her bin
ursprünglich. Aber es ist trotzdem super da. Und wir leben da, ich arbeite mit in einer Kirchengemeinde Teilzeit und ich arbeite eben Teilzeit für diesen Verein Begründet Glauben, den ich gegründet habe, um ja so ein bisschen was zu machen, um Leuten zu helfen, über den Glauben nachzudenken und ihn kennenzulernen auch. Da bringe ich diese ganze Sache ein mit Philosophie, mit Religionsphilosophie, mit Linguistik, mit meiner Liebe zu Jesus Christus. Da versuche ich das alles unterzubringen.
Ja, würde ich schon sagen, da hat natürlich dein Studium, deine Ausbildung auch ganz viele Vorteile, die es mitbringt. Ja, dann lass uns mal richtig ins Thema gleich einsteigen. Weihnachten. Was bedeutet Weihnachten eigentlich für dich ganz persönlich?
Also bei ganz vielen Leuten ist es ja so, dass sie immer an die Kindheit denken, wenn sie über Weihnachten nachdenken. Das ist auch so ein Phänomen, dass Weihnachten irgendwie was mit dieser Sehnsucht nach Heimat zu tun hat. Aber es ist ganz interessant bei mir. Ich stamme eben aus einer Tourismusgegend und meine Eltern haben ein Gasthaus gehabt. Da war Weihnachten der stressigste Tag im ganzen Jahr. Also da ist die Saison wieder losgegangen, aber es ist gleich mit dem umsatzstärksten Tag losgegangen. Neue Mitarbeiter, das ganze Haus voll, alle wollen das perfekte Weihnachten erleben. Und das war natürlich immer ein Megastress. Jetzt war das in der Familie oft gekennzeichnet durch Spannungen, durch Konflikte, aber auch immer wieder durch schöne Zeit miteinander. Wir haben immer sehr spät dann das gemacht, nachdem alles betrieblich erledigt war und haben wir gesungen, die Weihnachtsgeschichte wurde vorgelesen aus dem Lukas-Evangelium und wir haben, ja, das waren schöne Zeiten. Und das denke ich, aber heute denke ich auch an unsere eigene Familie natürlich. Also Weihnachten hat sehr viel mit der Familie zu tun, mit Traditionen, mit allen, alle Jahre wieder. Aber wir sind Christen, wir denken da auch an Jesus Christus und wir wollen uns an diese ursprüngliche Bedeutung von Weihnachten erinnern, beim Weihnachtsfeiern.
Und was würdest du sagen, ist die ursprüngliche Bedeutung von Weihnachten? Also offenbar weniger Weihnachtslieder singen und ins Kaufhaus gehen und schöne Glitzergeschenke besorgen.
Ja, das mit dem Singen ist übrigens interessant. Da bin ich vor einigen Monaten mal draufgekommen, dass ich gar nicht glaube, dass da in der Weihnachtsgeschichte irgendwer singt. Wir denken immer, die Engel haben doch wenigstens gesungen. Aber die Engel, wenn man das liest, was die tun, die rufen mit lauter Stimme. Sie loben Gott und sprachen. Also es kann auch ohne Gesang abgelaufen sein. Könnte rein theoretisch. Aha. So, kennst du den Chor der schreienden Männer? Das ist so ein finnischer Chor.
Ich weiß nicht, ob ich ihn kennenlernen möchte. Ich kenne ihn nicht. Ja. Nee. Also, vielleicht dann doch lieber
genau
so
das, was,
diese Klasse.
Was klingt. Es sind Männer, die nicht singen, sondern die Lieder schreien. ich glaube, so wird es nicht gewesen sein. Ich glaube schon, dass die gesungen haben. Also viel Gesang wird aber nicht dabei gewesen sein insgesamt. Ursprünglich, es ist so schwierig zu sagen, was Weihnachten ursprünglich bedeutet hat, weil das alles so überlagert ist von unseren Traditionen. Die Traditionen sind auch gut, die haben auch ihren Sinn. Aber wie würde Weihnachten gefeiert werden, wenn wir das einfach nur aus der Bibel her anschauen würden? Das weiß man gar nicht, weil das Weihnachten, das ursprüngliche Weihnachten, das war ja geprägt von Gewalt, von Abenteuer, von Gefahr auch. Und das ist gar nicht so harmlos und friedlich gewesen ursprünglich, glaube ich. Der Autor C.S. Lewis, der hat ja da mal dazu gesagt, dass Gott in besetztes Gebiet kommt. Also es ist wie der Brückenkopf für eine neue Zurückeroberung in einer feindlich gesinnten Welt. Oder deswegen schreibt Johannes am Anfang von seinem Evangelium, dass das Licht in die Welt kam und die Seinen nahmen es nicht auf. Also
das muss ich jetzt nochmal näher erklären. Gott hat doch die Welt geschaffen. Es ist doch seine Welt. Warum sagst du jetzt kommt Gott hier in seine Welt, aber es ist wie ein Brückenkopf. Das klingt so ein bisschen nach D-Day. Ja, auf einmal wird hier fremdes Gebiet erobert. Weihnachten, eine Kriegsgeschichte.
Ja, warum sage ich das? Das ist eben, wenn du die Geschichte der Bibel hernimmst als Grundlage und Weihnachten kommt ursprünglich da raus, dann gehört diese Welt Gott, aber diese Welt hat Gott abgelehnt und sich abgewandt von Gott und dadurch ist es zu so einer Art feindlich besetztem Gebiet geworden und Gott arbeitet aber die ganze Zeit quer durch die Jahrhunderte immer daran, das wieder zu ändern, Menschen wieder zurückzuholen in seine Liebe, in den Frieden. Es geht wirklich um Frieden auch zu Weihnachten, aber das fängt eben nicht friedlich an, sondern mit dieser Initiative Gottes, da in diese feindlich gesinnte Welt reinzukommen, um wieder Frieden herzustellen. Und das macht er eben, indem er als wehrloses Kind kommt, in ein besetztes Gebiet, das von unter der Unterdrückung von einem Weltreich leidet, zu armen Leuten, die sind arm, die können sich nicht mal das Opfer dann im Tempel für die Reichen leisten, die Juden damals gemacht haben, wenn ein Kind geboren wurde. Und dann müssen sie fliehen, sie werden Flüchtlinge. Also das ist alles recht dramatisch, was da passiert ist. Und aus der Sicht von Gottes großer Geschichte her gesehen ist es auch dramatisch, weil Gott kommt in die Welt, die ihn aber ablehnt. Und das Leben von Jesus ist ja durch extreme Gewalterfahrungen an beiden Enden irgendwie gekennzeichnet. Am Ende stirbt er am Kreuz. Das ist ja eine furchtbar grauenhafte, gewalttätige Hinrichtungsart gewesen. Wird begraben, er steht wieder vom Tod auf. Und am Anfang von seinem Leben wird er geboren, aber der amtierende König will ihn sofort umbringen und dann passiert dieses Massaker an den Kindern, der berühmte Kindermord in Bethlehem, den der König Herodes da macht, um seinen Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Also extreme Gewalt kennzeichnet dieses Leben. Und vielleicht wäre Weihnachten, wenn wir diese ganzen Sachen mit dem Coca-Cola, Santa Claus nicht hätten und Last Christmas und diese ganzen Sachen, dann wäre das vielleicht mehr so staunend darüber, wie klein Gott sich macht und Wehklagen über die Gewalt in der Welt und über die Trauer, die Einsamkeit, die Ja. Und Dankbarkeit, Hoffnung darauf, dass Gott wieder alles gut machen wird irgendwann mal.
Also das heißt, der entscheidende Punkt ist, die D-Day-Analogie, ja, Gott kommt nicht mit Gewalt, er macht sich ganz schwach, aber er kommt in eine Welt, die feindlich besetzt ist. Also Menschen und Mächte, die Gott ablehnen. Und Gott kommt in diese Welt ganz wehrlos, um seine Liebe zu zeigen und zu zeigen, hey, ich habe nichts gegen euch, ich will eigentlich nur euren Frieden. Und die Frage ist jetzt sozusagen bei uns, ne, ob wir diesen Frieden annehmen. Das ist sozusagen hier. Aber der Mensch lehnt ihn eben trotzdem ab, deswegen schon der Hinweis von dir auf die Kreuzigung.
Ja, genau, aber das finde ich super, diese Frage, nimmst du das an? Das zieht sich ja auch durch die Weihnachtsgeschichte durch. Also wenn du da die ersten Kapitel im Lukas-Evangelium zum Beispiel liest, da kommen immer wieder Worte vor, die Menschen glauben können oder nicht, denen sie vertrauen können oder nicht. Da ist immer die Frage, hey, das, was Gott dir jetzt da anbietet, das Neue, das er in die Welt bringt, das kannst du annehmen oder nicht. Du bist da nicht gezwungen. Und ich meine, das finde ich so erstaunlich, dass dieser Lukas, von dem wir das haben, der schreibt am Anfang in seinem grandiosen Vorwort, dass er allem ganz genau nachgegangen ist und dass man dem wirklich vertrauen kann. Und die nächste Geschichte, die er erzählt, ist gleich von einem Priester, der im Tempel einem Engel begegnet und das einfach nicht glauben kann, was der Engel von Gott ihm sagt. Also da wird gleich die Frage aufgeworfen, Wie ist es mit Zweifel? Wie ist es mit Unglaube? Und gleich wird man eingeladen. Ja, möchtest du dem vertrauen? Möchtest du dem auf den Grund gehen und da, dich dann festhalten an dieser Hoffnung, dass es Frieden gibt? Weil das brauchen die Menschen, oder? Die Engel, die singen nicht umsonst, dass Gott Frieden machen wird. Weil die Leute, die haben das schon gewusst, dass das Propaganda war von Augustus mit der Pax Romana, mit dem römischen Frieden. Der römische Friede, der war halt mit Waffengewalt und Unterdrückung und vielen Steuern verbunden und wenigen Rechten. Also wir hätten diesen Frieden nicht so gern wie den Frieden, den wir jetzt schon so erleben. Aber dazu kommt noch die innere Unruhe, der innere Tumult, diese Zerrissenheit, wenn wir Schuld auf uns laden oder beschämt werden oder uns sinnlos fühlen, wenn wir dieser Sinnlosigkeit des Lebens leiden. Das alles möchte Gott wieder gut machen. Und das beginnt mit Weihnachten. Und die ganzen Geschichten, die fangen schon an mit diesen Hinweisen drauf. Vertraust du diesen Worten? Kannst du dem vertrauen?
Es geht also letztendlich darum, Gott kommt in diese Welt, bietet seine Liebe an und dann kommt alles auf unsere Reaktion an. Kannst du da nochmal vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Der Priester Zacharias, der vertraut nicht, obwohl der Engel ihm erscheint hat große Zweifel. Und Maria auf der anderen Seite, da scheint es viel glatter zu laufen. Wo siehst du da eventuell Unterschiede zwischen den beiden?
Ja, das ist ganz, also dieses Lukas-Evangelium, der Lukas, der war ein literarisches Genie. Der baut das in seiner Einleitung, also erstmal dieses Vorwort, die ersten vier Verse in unseren Übersetzungen, ist alles nur ein Wort, ist alles höchst literarisches Griechisch, da lässt er richtig seine Muskeln spielen und zeigt, was er drauf hat und zeigt, dass er als Historiker arbeitet. Und dann kommen so verschiedene Szenen in Kapitel 1 und 2, das ist so diese Vorgeschichte von Jesus, wo kommt er her, wie war das mit seiner Geburt? Und die sind so super aufgebaut, da ist immer eine spiegelbildliche Entsprechung. Das ist so wie ein Zwiebel aufgebaut und im Kern ist dann die Geburt. Und die erste Schale ist dieser alte Mann im Tempel, ein Priester, der die heiligste Handlung macht, die er in seinem Leben vielleicht machen wird, am heiligsten Ort, den er kennt. Draußen stehen die Leute und beten. Und dann erscheint ihm ein Engel und sagt ihm, hey, du und deine Frau, ihr werdet ein Baby kriegen. Das ist Johannes der Täufer, der Vorläufer, der Wegbereiter für Jesus. Und er kann es einfach nicht glauben. Und dann die nächste Geschichte ist eine junge Frau, zu der wieder ein Engel kommt. Und die spiegelbildliche Entsprechung am Ende vom Lukas 2 ist, also alter Mann im Tempel und die letzte Geschichte in diesem Abschnitt des Lukas-Evangeliums ist ein Junge im Tempel, der junge Jesus, der 12-Jährige, der anders umgeht mit den Worten Gottes wie der Zacharias. Und dann kommt die junge Frau, die glaubt und die vorletzte Geschichte ist eine alte Frau, die auch glaubt. Also das ist super aufgebaut.
Die Hanna meinst du jetzt, ne? Ja, genau, mit dem alten Mann meinst du dann den Simon, ne?
Genau, Simeon und Hanna, die auch diesen Jungen, die Jesus als Baby im Tempel sehen und erkennen, wer da in den Tempel gekommen ist. Auf jeden Fall eben Zacharias, der Priester, der alles im Alten Testament kennt, die ganzen Geschichten, der gebetet hat, dass er und seine Frau noch ein Kind bekommen können. Er kann das nicht glauben. Und dann kommt der Engel zu Maria und sagt ihr, dass sie Gnade gefunden hat. Und das Interessante ist beim Zacharias, der sieht den Engel und kriegt Angst vor dem Engel. Da steht im Text eben, dass er den Engel sieht und sich furchtbar erschrickt. Das würde mir auch passieren. Und bei Maria steht das überhaupt nicht da. Bei ihr steht, sie hört dieses Wort, das der Bote Gottes ihr sagt, und darüber erschrickt sie. Gott ist mit dir. Das ist nämlich, kann nämlich erschreckend sein, wenn Gott plötzlich so nahe kommt. Und gleichzeitig ist es so toll, dass sie Gnade gefunden hat. Dass, wie jeder Mensch braucht sie auch Gnade. Das heißt, unverdientes Wohlwollen von Gott, das dieses Problem lösen kann, dass, wenn Gott nahe kommt und wir aber nicht zusammenpassen. Und dann hört sie, dass sie ein Kind bekommen soll, das nicht der Sohn von Josef ist, sondern der Sohn des Höchsten. Und dann fragt sie, wie soll das gehen? Und der Engel erklärt ihr, dass Gott da jetzt eine neue Schöpfung anfangen wird in ihr. Und er sagt ihr auch, und bei Gott ist nichts unmöglich, schau zu Elisabeth, deiner Verwandten, die ist so viel zu alt, um ein Kind zu kriegen, aber die kriegt auch noch ein Kind. Das ist also sozusagen eine Einladung, dem nachzugehen und zu prüfen, ob das stimmt, ob das Wort Gottes verlässlich ist. Das finde ich auch in der Bibel so super, dass Gott keinen blinden Glauben will, sondern eben begründeten Glauben. Er möchte, dass man sich die Hinweise ansieht, die es gibt. Und auf das hin vertraut sie. Also sie vertraut, dass dieses Wort Gottes, das sagt der Engel zu ihr, kein Wort Gottes ist ohne Kraft. Oder andere übersetzen, kein Ding ist bei Gott unmöglich. Also dass auch dieses Wort, das sie in ihrer Bibel auch kennt, sie kennt die Bibel sehr gut, das merkt man dann in der nächsten Geschichte, dass dieses Wort von der Jungfrau in Jesaja, im Propheten Jesaja, das Wort ist auch nicht kraftlos. Gott, der Schöpfer, der kann natürlich in seine Schöpfung eingreifen und das schaffen, dass eine Jungfrau schwanger wird. Ich meine, wenn man ein Universum schaffen kann, wie schwierig ist dann ein Baby? Ja, das geht dann auch, oder? Also das kann man Gott zutrauen, dass er das dann auch noch hinkriegt. Das heißt, wenn es einen Gott gibt, dann ist ein Jungfrauengeburt nicht so schwierig.
Ja, vielen Dank, Christian. Es ist schon mal richtig cool, hier mit einem Linguisten sich über so einen Text zu unterhalten. Und es ist eigentlich die große Einladung, zu Weihnachten mal nicht immer nur dieses eine Kapitelchen über Maria zu lesen, wo der Engel kommt und die Geburt stattfindet, sondern den ganzen ersten Teil zumindest mal von Lukas, am besten natürlich gleich das ganze Evangelium, aber wirklich mal Lukas 1 bis Lukas 2 Kapitel Ende und dann zu sehen, dass da eine Symmetrie drin ist, dass Lukas da offenbar mehr durch die Struktur des Textes vermitteln will, wie du es gerade linguistisch wunderschön aufgeschlüsselt hast, als einfach nur, hier wird halt wundersam ein Kind geboren. Ja, super spannend. Ich hoffe, das inspiriert uns schon mal.
So gar nicht. Ja, hier erzählen wir ein erbauliches Märchen. Absolut nicht.
Aha.
Der Autor ist genial. Er kann dieses Material so strukturieren und diese ganzen literarischen Feinheiten einbauen. Und gleichzeitig macht er sonnenklar, ich arbeite als Historiker, wie Thukydides, das große Vorbild für alle griechischsprachigen oder römischen, auch die römischen.
Den musste ich früher übersetzen, den Thukydides,
Wow, super. Und mit diesem Anspruch kommt der Lukas da an sein Werk heran. Der hat sich sehr viel gedacht dabei, wie er das. Er schreibt ja auch, dass er das geordnet aufschreibt. Und daran sieht man zum Beispiel diese Ordnung, die er da behauptet.
Gleich in den ersten vier Versen, genau. Er schreibt die Sachen geordnet auf, er hat eine Struktur dahinter und eine Aussageabsicht, ja. Bevor wir jetzt hier weiterdenken, der Hinweis, in der nächsten Folge wollen wir uns mal mit den ganzen Fragen beschäftigen, ist das nicht doch nur ein Märchen? Ja, da sind doch so viele komische Sachen drin, die man historisch anzweifeln kann. Deswegen herzliche Einladung, beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Vielen Dank, Christian. Bis zum nächsten Mal.
Super. Gerne.